Guten Morgen. Ich möchte auch noch beten. Danke, Stefan, dass du schon gebetet hast. Ich möchte auch noch beten. Herr Jesus, ich freue mich, dass du, unser Herr, zu uns redest. Dass du uns dein Wort gibst, das uns eine Richtschnur ist, das uns die Wahrheit zeigt, die wir nicht kennen würden, wenn du sie uns nicht gezeigt hättest. Und Herr Jesus, mit der Haltung wollen wir uns echt an den heutigen Text irgendwie heranwagen und bitten, dass wir das so sehen können, wie du es siehst, Herr Jesus, dass unser Blick sich an deinen Blick annähert, Herr. Und Herr Jesus, ich möchte bitten, so wie es der Stefan auch schon gesagt hat, schenk uns ein offenes Herz für dein Reden. Danke, dass du sprichst und dass du da bist, dass du Herzen veränderst, Herr. Amen. Ich möchte euch die heutige Stelle vorlesen und würde euch bitten, dazu aufzustehen. Und zwar lesen wir aus Matthäus Kapitel 6, Verse 16 bis 18. Wenn ihr aber fastet, so seht nicht düster aus wie die Heuchler, denn sie verstellen ihre Gesichter, damit sie den Menschen als Fastende erscheinen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn weg. Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit du nicht den Menschen als ein Fastender erscheinst, sondern deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Amen. Bitte setzt euch wieder. Bei meiner letzten Predigt, da waren wir auch schon in der Bergpredigt, die Jesus hält, und da ging es um Ehebruch, und ich habe damals versucht, in der Predigt so ein bisschen einen Überblick zu geben über das, wie Jesus die Bergpredigt aufgebaut hat. Und da wir jetzt ein bisschen weitergegangen sind, möchte ich ein bisschen diesen Überblick noch erweitern, weil ich den Eindruck habe, so wie der Matthäus das, was Jesus erzählt hat, aufgeschrieben hat, das gibt ganz viel Einblick in das, um was es geht. Und deswegen, das ist von heute der Inhalt der Predigt, oder ich hoffe, der wird. Ich möchte euch zuerst eben diesen einführenden Überblick geben, dieses große Bild. Dann möchte ich kurz was über das Fasten sagen, weil der Text redet vom Fasten, aber ich glaube nicht, dass es der Schwerpunkt von dem ist, was Jesus sagen möchte. Und dann möchte ich über ein Problem euch was erzählen. Und zwar, wenn wir jetzt so jeden Sonntag unsere Predigten anhören, dann ist es meistens, also die letzte war ein bisschen länger, aber dann ist es meistens über so 3-4 Verse und dann ist wieder eine Woche Pause. Und ich denke, das war nicht die Art, wie Jesus da die Bergpredigt gehalten hat. Also die sind da sicher nicht über Monate auf dem Berg gesessen, sondern Jesus hat einen langen Inhalt ihnen vermittelt, und dadurch, dass er es am Stück erzählt hat, ist die Bedeutung von dem, was er sagen wollte, viel deutlicher rüberkommen, als wenn wir immer nur so bruchstückhaft die Verse anschauen, obwohl das wichtig ist. Aber wichtig ist eben, sie im ganzen Zusammenhang zu sehen. Und was wir bis jetzt in der Bergpredigt durchgenommen haben, und wir sind noch nicht fertig, das war ganz am Anfang die Seligpreisungen, und die Seligpreisungen kann man sich irgendwie so vorstellen wie die Normen vom Königreich. Und dann nach den Seligpreisungen ging es um Salz und Licht, und da ging es um die Beschreibung der Zeugen des Königreichs. Und Jesus bezieht dann sich Das, was im Alten Testament gelehrt worden ist, da bezeichnet er sich als die Erfüllung und deswegen Jesus der König, Erfüllung des Alten Testaments. Und von dem ausgehend hat Jesus dann über einige Themen, die im Alten Testament gelehrt werden, die hat er aufgegriffen und hat sie erklärt, was sie bedeuten. Und da war sehr viel Ermahnung drinnen in diesem Text. Das sind, so könnte man sagen, die Forderungen des Königreichs. Und jetzt mit der heutigen Predigt ist dieses Thema von Almosen, Gebet und Fasten, das kommt zu am Ende. Und da geht's ganz stark um religiöse Heuchelei. Bei Punkt 4, die Forderungen des Königreichs, da macht Jesus deutlich, dass man recht schnell in ein heuchlerisches Tun oder in ein falsch motiviertes Tun reinkommt und dass die Gefahr ist, dass man nach außen hin die Gebote befolgt, aber dass das Herz ganz woanders ist. Und davor warnt er uns. Und am Ende dieses vierten Punktes und jetzt am Anfang des fünften Punktes, das ist, wenn ihr in der Bibel nachschauen wollt, der letzte Vers von Kapitel 5 und der erste Vers von Kapitel 6, da aus meiner Sicht führt er damit diese zwei Abschnitte 4 und 5 zusammen und ich möchte euch diese beiden Verse vorlesen. Ich glaube, dass das Verstehen von diesen beiden Versen sehr viel erklärt, was die Gefahr dieser religiösen Heuchelei ist. Genau, da sagt Jesus, ihr sollt nun vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Und dann in Kapitel 6, Vers 1, habt Acht auf eure Gerechtigkeit, dass ihr sie nicht vor den Menschen übt, um von ihnen gesehen zu werden, sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater, der im Himmel ist. Was sagt Jesus da? Jesus sagt, wir sollen so vollkommen leben, wie der Vater vollkommen ist und macht Gott selbst zum Standard, wie unser Leben sein soll. Und wenn wir so leben, wenn wir unseren Vater repräsentieren durch unser Leben, dann wird er durch unser Leben geehrt. Das stellt uns vor ein Problem. Und zwar unser Leben, das ist nicht vollkommen. Und wir spüren diese Hin- und Hergerissenheit zwischen dem, wie wir wissen, wie Gott möchte, dass wir leben und wie es tatsächlich der Fall ist. Der Apostel Paulus, der beschreibt es als alten Menschen und neuen Menschen. Dieser alte Mensch, das ist unsere sündige Natur. Und unsere sündige Natur, die kann nichts hervorbringen, was Gott ehrt. Und der neue Mensch, das ist diese neue Schöpfung, die Gott gemacht hat und in uns als seinen Kindern. Und das ist diese neue Schöpfung, ist in der, die hat Gott so gemacht, dass sie ihn ehren kann und dass sie das machen kann, was er von uns fordert. Und genau dieser Kampf, in dem stehen wir jetzt drinnen. Wir haben diese alte Natur, die nicht möchte, was Gott möchte. Und wir haben diese neue Natur, die sich sehnt danach, Gott zu ehren und für ihn zu leben und in unserem Körper kämpft. Was ist die Folge davon? Wenn wir uns jetzt so treffen und in Gottesdienst gehen, in die Jugendgruppe gehen, uns im Hauskreis treffen, dann sind wir mit sehr vielen Menschen konfrontiert, die genau mit dem ringen, so wie wir. Und jeder von uns versucht nach außen hin sein Bestes irgendwie sichtbar zu machen. Und wir nehmen uns jetzt gegenseitig so wahr, dass da ganz viele Menschen sind, die alle wirklich gute Christen sind und die in allem, was sie tun, wirklich den Herrn ehren und für ihn leben wollen. Und dann sieh ich mich und dann sieh, da ist so ein Unterschied. Das heißt, ich muss mich anpassen. Ich muss nach außen auch schauen, dass ich mein bestes Ich nach außen stülp. Das ist aber nicht das, was der Realität in meinem Leben entspricht. Und die Gefahr, die dann entsteht, ist, dass wir uns nach dieser Anerkennung sehnen, die wir dadurch kriegen, dadurch, dass wir in diese Normen des Königreichs, sage ich mal, reinpassen und von unseren Geschwistern eben diese bestätigendes Feedback kriegen, und innen drinnen schaut es in unserem Leben oft ganz anders aus. Wir wissen zwar, dass vielleicht nicht bei allen wirklich alles Gold ist, was glänzt, aber zumindest versuche ich jetzt, mich zu bemühen, dass ich schön glänze. Und genau das, denke ich, ist es, was im Vers 1 irgendwie von Kapitel 6 irgendwie aufgegriffen wird, dieses habt Acht auf eure Gerechtigkeit, dass ihr sie nicht vor den Menschen übt, um von ihnen gesehen zu werden, sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater, der im Himmel ist. Es geht nicht darum, dass wir voreinander versuchen, etwas darzustellen, was wir nicht sind, sondern es geht darum, dass wir uns von Jesus dazu immer mehr verändern lassen, dass dieser alte Mensch immer mehr besiegt wird in unserem Leben und der neue Mensch immer mehr zur Geltung kommt. Und nicht, indem wir so tun, als wäre es so, sondern indem wir ehrlich auch unsere Sünde anschauen und die vor den Herrn bringen und vielleicht auch vor unseren Geschwistern bekennen, dass wir voreinander offen sein können, um nicht so irgendwas vorzuspielen. Wenn wir das nämlich machen, dann geht es uns schlussendlich um unsere Ehre. Da stellen wir mehr in den Vordergrund, wie wir dastehen, und uns ist gar nicht so wichtig mehr, wie Gott durch mein Leben wirklich geehrt wird. Und das ist Götzendienst. Meine Bitte ist jetzt, dass ihr diese einleitenden Gedanken irgendwie behaltet während der restlichen Predigt, weil ich glaube, dass sie sehr, sehr zentral sind, wie ich das am Anfang schon gesagt habe. Und anhand dieser letzten Stellen, die wir eben behandelt haben, Almosen geben, Beten und Fasten, das sind so diese drei Frömmigkeitsübungen im Judentum, und anhand derer versucht Jesus genau diesen Punkt klarzumachen. Und wenn wir jetzt vom Fasten reden, dann reden wir nicht von irgendwelchen Versuchen, irgendwelche Gewichtsziele zu erreichen oder irgendwie so den Zellen im Verdauungstrakt irgendwie ein Reset zu ermöglichen oder was es da alles für Theorien rund ums Fasten gibt. Und es geht auch nicht ums Schokofasten oder ums Handyfasten oder so irgendwas, sondern wenn in der Bibel von Fasten die Rede ist, dann sehen wir das ganz gut an dem Beispiel, das Jesus uns selber gibt, wie er 40 Tage lang in der Wüste war, vom Heiligen Geist dorthin geführt worden ist und 40 Tage lang gefastet hat. Und wir wissen, dass er Hunger verspürt hat in dieser Zeit. Also um diese Art des Fastens geht es da, wenn wir hier vom Fasten reden. In der Stelle geht es auch nicht darum, dass Jesus sagt, ihr sollt fasten, sondern er sagt, wenn ihr fastet. Also er sagt nicht, ihr müsst jetzt fasten, sondern wenn wir fasten, dann gelten gewisse, für diesen Fall möchte er uns eben diese Hinweise geben, von denen er gleich redet. Was die Bedeutung vom Fasten an sich ist, auf das geht Jesus in dieser Stelle gar nicht direkt ein. Ein paar Kapitel weiter hinten in Matthäus redet er vom Fasten, was die Bedeutung des Fastens ist. Und die möchte ich euch kurz vorlesen. Kapitel 9, Verse 14 und 15. Da kommen die Jünger des Johannes zu ihm und sagen, Warum fasten wir? Und die Pharisäer oft, ich lese es nochmal, dann lese ich es richtig. Dann kommen die Jünger des Johannes zu ihm und sagen, warum fasten wir? Und die Pharisäer oft, deine Jünger aber fasten nicht. Und Jesus sprach zu ihnen, können etwa die Hochzeitsgäste trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen weggenommen sein wird. Und dann werden sie fasten. Jesus sagt, Fasten macht keinen Sinn, solange ich, Jesus, da bin. Wenn Jesus aber nicht mehr sichtbar da sein wird, dann wird es Zeit werden für die Jünger, dass auch sie fasten. Und ich glaube, was Jesus damit deutlich macht, ist, als er auf der Welt war, war ein Bedürfnis erfüllt, seine Gegenwart. Und das Fasten, das er sagt, das beginnen soll, wenn er wieder nicht da ist, also so in dieser Zeit zwischen, wo er in den Himmel gegangen ist und bevor er wieder zurückkommt, in dieser Zeit drückt das Fasten diese Sehnsucht aus, dass der Herr wiederkommt. Und irgendwie durch unseren körperlichen Hunger, den wir beim Fasten haben, drückt man diesen Hunger danach aus, dass er wiederkommt. Ich denke, Fasten hat auch noch andere Bedeutungen, wie wir zum Beispiel aus der Apostelgeschichte wissen, wie sie beten und fasten und der Herr ihnen dann den Auftrag zur Missionsreise gibt. Aber ich möchte diesen ersten Aspekt, den Jesus hier anschneidet, da möchte ich euch ein paar Fragen dazu stellen. Und zwar, haben wir diesen Hunger danach, dass Jesus wiederkommt? Sehnen wir uns danach, dass Jesus wiederkommt? Oder sind wir eigentlich in unserem, wo immer wir drin sind, sehr satt und brauchen ihn gar nicht? Und weil Jesus diesen Bogen zieht, deswegen auch die Frage, sind wir auch bereit, diesen Hunger nach der Wiederkunft unseres Herrn auch irgendwie mit einem körperlichen Verzichten und Hunger auch irgendwie zu erleben? Und wenn ich das jetzt so im Vorbereiten mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, ich muss euch gestehen, ich bin kein Fastexperte. Ich habe für mich immer wieder so, ich würde jetzt mal sagen, fast Ausreden gefunden, um nicht zu fasten, weil ich wäre schnell zittrig und das ist ja nicht gut. Und wenn ich Hunger habe, aber irgendwie genau dieser Ausdruck auch, den ich dadurch sage, Herr, ich vertraue dir, dass du dich um mich kümmerst. Ich denke, wie wir es letztes Mal in der Predigt gehört haben von Peter, unser tägliches Brot gib uns heute. Ihm zu vertrauen, dass er sich um mich kümmert, auch in meinen körperlichen Bedürfnissen. Und mich selber hat die Vorbereitung der Predigt dazu ermutigt, wirklich dieses Bild der Sehnsucht nach seiner Wiederkunft, das vor Augen zu haben und das auch, so wie es der Herr sagt, auch durchs Fasten zum Ausdruck zu bringen. Das ist aber so, weil es ums Thema Fasten geht, ein paar Gedanken einfach zum Thema Fasten. Das ist, wie ihr gemerkt habt, nicht der Schwerpunkt von dem, den Jesus in der Bergpredigt macht. Und ich habe es als Problem beschrieben und ich werde euch nochmal den Text vorlesen, damit wir wieder jetzt wissen, was Jesus in der Bergpredigt sagt. Er sagt, wenn ihr aber fastet, so seht nicht düster aus wie die Heuchler, denn sie verstellen ihre Gesichter, damit sie den Menschen als Fastende erscheinen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit du nicht den Menschen als ein Fastender erscheinst, sondern deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Vor was warnt uns Jesus da? Er warnt uns davor, dass wir unsere Frömmigkeit vor den Menschen leben. Dieses in Vers 17, wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht. Das habe ich nachgelesen. Das war damals die alltägliche Morgenhygiene. Also das war nicht irgend so ein spezielles Salböl, mit dem man sich dann irgendwie herausgeputzt hat, sondern das war einfach, man salbt sein Haupt, man wascht sein Gesicht. Ich weiß nicht, ob sie Zähne putzt haben. Vielleicht kenne ich mich nicht aus mit der Hygiene, aber zu der Zeit. Aber zumindest sagt er uns, wir sollen ganz normal unseren Tag gestalten, wie wir es auch sonst tun würden. Wir sollen nicht extra zermartert und leidend den anderen Menschen begegnen, damit sie ja merken, hui, der fastet so richtig. Wenn wir das tun, dann ist das Zeichen, das eigentlich ein Zeichen der Demütigung vor Gott ist, dann wird es zu einem selbstverherrlichenden Zeichen der Selbstgerechtigkeit. Auf einmal faste ich, um gut dazustehen. Und da es eben meiner Meinung nach um dieses, wie lebe ich meine Frömmigkeit vor Gott geht, lebe ich sie wirklich vor Gott oder versuche ich vor den Menschen ein Bild der Frömmigkeit irgendwie darzustellen, in dem Zusammenhang habe ich mir ein paar Fragen überlegt und das sind Fragen, die mich persönlich beschäftigen. Vielleicht beschäftigen euch andere Fragen. Vielleicht ist die eine oder andere Frage auch eine, die für euch relevant ist. Wenn wir laut beten, reden wir dann mit ehrlichem Herzen zu unserem Herrn oder versuchen wir mit Worten unsere Mitbeter zu beeindrucken? Wenn wir unsere Bibel mitnehmen in den Gottesdienst oder Hauskreis, ist es dann deswegen die Studienbibel, damit alle sehen, wie eifrig ich mich mit Gottes Wort beschäftige? Wenn wir beim Lobpreis vor Gott stehen oder knien oder sitzen, tun wir das, um ihn zu ehren oder um unsere Frömmigkeit und Hingabe zur Schau zu stellen? Wenn ich mitarbeite in der Gemeinde, mache ich das, um meinem Herrn zu dienen und zuerst nach seinem Reich zu trachten, oder erwarte ich mir Anerkennung von anderen? Wenn ich viel Zeit für Arbeiten in der Gemeinde investiere, mache ich das für meinen Herrn oder um als treuer Diener angesehen zu werden? Dem Herrn Jesus geht es darum, dass wir nicht durch das, was wir tun, irgendwelche Bonuspunkte vor unseren Geschwistern sammeln, sondern dass das, was wir für ihn tun, wirklich für ihn tun. Was sagt Jesus dazu? Er sagt, wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Warum? Weil sie ihre Frömmigkeit nicht vor dem Herrn gestalten, sondern daran interessiert sind, wie sie vor dem anderen dastehen und den Lohn dann sozusagen durch die Anerkennung des Nächsten bekommen. Ich glaube aber, dass unsere Motive oft gar nicht so irgendwie binär zuordnenbar sind, entweder ganz negativ oder total fromm, sondern ich glaube, dass wir oft irgendwo in so einer Grauzone uns befinden, wo wir eigentlich wirklich vor dem Herrn leben wollen und dann merken, dass sich da irgendwelche Gedanken einschleichen, wo ich doch wieder die Ehre vor Menschen suche. Und was ich da irgendwie so tröstlich finde, ist, wie ehrlich die Bibel auch damit umgeht. Weil wenn wir zum Beispiel hören, wie der David betet, da betet er in Psalm 139, erforsch mich Gott und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Also er selber steht an, wenn es wirklich darum geht, sich selber zu erkennen, alle seine Motive zu sehen. Wir wollen den Herrn ehren und seine Anerkennung suchen. Und was sagt der Jesus, wie wir das tun sollen? Er sagt, wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit du nicht den Menschen als ein Fastender erscheinst, sondern deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen ins Verborgene sieht, wird dir vergelten. Es geht darum, vor unserem Vater im Verborgenen ehrlich zu sein und das, was wir tun, ihm zur Ehre zu tun. Und die Frage, die man da immer wieder stellen muss und die wahrscheinlich auch eine wichtige Frage für euch ist, ist, was, von wem die Anerkennung bedeutet man mehr? Bedeutet man mehr die Anerkennung, die ich von euch kriege, oder bedeutet man mehr die Anerkennung, die ich vom Vater kriege? Jesus macht deutlich, mit welcher Haltung wir unsere Frömmigkeit leben sollen. Und allein dieses Wort Frömmigkeit, das hat schon so eine Scheinheiligkeit irgendwie als Beigeschmack. Fromm ist für mich, das verbinde ich sehr mit den Pharisäern, die waren sehr fromm und die wollten nach außen irgendwie wirken. Aber eine Frömmigkeit, die losgelöst ist von dem, wie andere Menschen mich sehen und die, wo ich vor dem Herrn stehe und ihn suche und seinen Willen suche und vor ihm ehrlich bin und auch vor ihm fast oder Almosen gib, also Körbchen, oder vor ihm bet. Nicht, damit es andere hören, sondern wo ich vor dem Herrn stehe. Diese Frömmigkeit ist eine, die dieses Heuchlerische gar nicht haben kann, weil mir die anderen gar nicht sehen dabei. Und das ist diese Frömmigkeit, die Gott von uns erwartet. Ich denke, wir werden an der Stelle immer wieder stolpern und umfallen. Wir werden immer wieder merken, wo unsere Frömmigkeit wir in erster Linie zur Schau stellen, um dafür den Lohn von den Menschen zu kriegen. Und wir können mit dem vor den Herrn gehen und sagen, hey Jesus, es geht mir um deine Ehre. Ich möchte nicht vor den Menschen fromm sein, ich möchte vor den Menschen ehrlich sein, ich möchte vor dir ehrlich sein. Und mein Wunsch mit meinem Leben ist nicht, einen Eindruck zu schinden, der nicht wahrhaftig ist, sondern vor dir zu leben und dir zu dienen. Und selbst wenn von diesen 100 Möglichkeiten, die ich hätte, vor Menschen gut dazustehen, ich ehrlich vor dir mit 2 Möglichkeiten heute stehen kann, dann bitte dich, dass du mir hilfst, dass ich nächste Woche mit 3 Möglichkeiten ehrlich vor dir stehen kann und dass ich geduldig an der Hand von meinem Herrn wachse, in meiner Frömmigkeit vor ihm und nicht dem davon galoppiere, indem ich versuche, etwas zu sein, was ich nicht bin. Zu seiner Ehre wollen wir leben und nicht zur Ehre der Menschen. Amen. Herr Jesus, du sprichst durch dein Wort. Ich merke es, wenn ich Predigern zuhöre, wenn ich selber in dein Wort schaue. Herr Jesus, und das ist immer wieder auf eine Art unangenehm, weil ich mich dabei ertappt fühle, wie es in meinem Herzen ausschaut, was meine Motivation ist. Herr Jesus, ich möchte bitten, dass unser Leben vor dir echt sein kann, dass der neue Mensch, den du in uns reingelegt hast, dass der immer mehr an Gestaltungsspielraum in unserem Leben gewinnt und mit deiner Hilfe dem alten Menschen widerstehen können, Herr. wir brauchen das, dass du uns veränderst. Wir brauchen deine Korrektur, wir brauchen deine Erziehung, wir brauchen den Blick auf deine Heiligkeit und Schönheit, dass unser Wunsch immer mehr wird, dich zu ehren mit unserem Leben und ja, vor dir und vor unseren Menschen ehrlich dazustehen. Danke, dass du uns nicht fallen lässt, wie so heiße Kartoffel, wenn wir heucheln. Jesus, aber zeig uns, wo wir heucheln. Und danke für deine Gnade. Amen.